Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.
Die Technikzentrale ersetzt den klassischen Zählerschrank. Alles, was ihr wissen müsst zum selektiven Hauptleitungsschutzschalter. Hallo, liebe Freunde Elektrotechnik, Giancarlo Teacher mit einer neuen interessanten Podcast-Folge. Und ich versuche mich wirklich kurz und knapp zu halten, aber es ist dann doch schon das eine oder andere, was man dazu wissen sollte. Und zwar geht es heute um das Thema Technikzentrale. Und der ein oder andere fragt sich bestimmt, wie kommt er jetzt darauf? Warum Technikzentrale? Warum bleibt es nicht beim Zählerschrank oder der Unterverteilung, der Hauptverteilung? Ja, das sind ja diese ganzen Worte, die man dafür verwendet, um zu beschreiben, was bei euch im Haus, im Keller da unten ist, wo im Prinzip alles von der Straße aus rein und dann in euer Haus bzw. in eure Wohneinheit verteilt wird. Ja? Und die klassische Unterverteilung, wie man sie vom Hause aus kennt, also die meisten von euch, wie gesagt, das Ganze im Keller haben, ja. Gerade bei Neuinstallationen gibt es das so nicht mehr. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es keine Unterverteilungen mehr gibt oder verbaut werden, sondern dass die Elektroinstallation weniger mit dem Wissen und Know-how, was Elektriker damals mitbringen mussten, mit dem, was die Elektroniker von heute wissen und können müssen, zu tun hat. Der Beruf des klassischen Elektrikers hat sich ja ohnehin in den letzten Jahren so massiv gewandelt, weswegen es ja auch Elektroniker heißt und nicht mehr einfach nur Elektriker. Ich meine, klar, der ein oder andere Schlosser bringt hier und da mal gerne einen Spruch oder einen Scherz, aber wir heißen Elektroniker. Es heißt ja auch nicht mehr Kfz-Mechaniker, sondern Kfz-Mechatroniker. Und so ist das ja bei uns genauso. Und ich möchte mal kurz einen Ausschnitt aus einer VDE-Anwendungsregel präsentieren. Die gibt es jetzt schon einige Jahre, aber ist bei einigen Elektronikern noch gar nicht so auf dem Schirm, die diese Thematik jetzt mal unterstreicht. Und zwar handelt es sich dabei um die VDE-AR-Anwendungsregel Nummer 4100A1. Und zwar handelt die, beziehungsweise sieht es so aus, also diese VDE-Anwendungsregel legt die technischen Anschlussregeln, kurz TAR, für Planung, Errichtung, Betrieb und Änderung von Kundenanlagen fest, die am Netzanschlusspunkt an das Niederspannungsnetz eines Netzbetreibers der allgemeinen Versorgung angeschlossen werden. Hört sich jetzt erstmal komplizierter an, als es ist. Im Prinzip ist es so, betrifft alles, was eben an unser Netzanschluss bzw. vom Haus an die Straße, da unser Strahlennetz, Ringnetz, Maschennetz, wo das angeschlossen wird. Das umfasst diese Anwendungsregel. Und diese VDE-Anwendungsregel fasst die technischen Anforderungen für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Kundenanlagen am öffentlichen Niederspannungsnetz zusammen. Also es muss ja irgendwo eine Regel geben, woran man sich richtet, wenn man eben sein Haus jetzt ans öffentliche Netz anschließt oder seine Wohneinheit, je nachdem. Also, wie gesagt, Beispiele sind der Anschluss von Kundenanlagen, Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, Speicher oder Zähleranschlusssäulen. Ja, also auch wieder E-Ladesäulen zum Beispiel. Und mit dem Einzug der E-Autos und dem dazugehörigen Ladesäulen hat sich ja auch schlagartig ein neues Thema oder Wissensgebiet für Elektroinstallateure ja eröffnet, das, wie ich aus sicherer Erfahrung weiß, fast gar nicht in der beruflichen Schule auf dem Lehrplan steht, weil es einfach A, kaum Platz in dem vollen Rahmenlehrplan findet, denn sei es Elektroniker für Geräte und Systeme, Elektroniker Betriebstechnik, LRG und Gebäudetechniker, da ist es ja so, jeder hat schon mal irgendwo sein Gebiet bzw. seinen Rahmen, was da alles drin ist. Natürlich bin ich auch Freund von Neuerungen, wenn man sagt, hey, guck mal, das müsste man noch mit reinnehmen. Und alte Sachen, ja, die überholt sind, ISDN zum Beispiel, kann man rausnehmen. Ich meine, ich hatte damals noch in der Ausbildung sowas wie Knackschutz beim Telefon. wo man sich überlegt, hey, das ist schon uralt, ISDN genauso, wir hatten eher so, ne, DSL und weiter. Und dann ging es schon Richtung Glasfaser. Und wenn man heute von Glasfaser redet, ich meine, ich glaube, die Netzwerktechniker, die haben das in der Ausbildung auch so am Rande mit drin, obwohl sie eigentlich noch im Kupfer sind. Und ich finde es schade, aber das unterstreicht jetzt das, was jetzt nämlich gleich folgt. Denn nicht nur der Platz fehlt, sondern es ist einfach, es steht nicht drin. Also es macht keiner rein. Nicht mal, dass es so on top da reinkommt, ach, das müsstet ihr auch noch machen. Weil dann könnte ja der ein oder andere emsige Berufsschullehrer dazu neigen, das Thema dann doch breiter aufzugreifen. Dann fällt aber ein anderes Thema hinten runter und dann kommt hinterher der Prüfungsausschuss oder die Kammer, die diese Prüfung zusammenstellt, sei es für die Betriebstechniker, sei es für Energie- und Gebäudetechnik, wo dann vielleicht eine kleine Aufgabe, PV oder Elektroautos oder Ladesäulen, Ladeinfrastruktur drankommt und dann kommen irgendwelche anderen Themen viel, viel größer dran, Durchlauferhitzer, Beleuchtungstechnik, Motorentechnik, weiß der Geier, was noch alles mit rein muss. Und dann müssen da irgendwelche Berechnungen drin sein und dann hast du dich auf E-Ladesäulen fokussiert, weil die Azubis, die Gesellen, die angehenden Gesellen mehr im Betrieb damit zu tun haben und das auch wichtig ist, dass die darüber Bescheid wissen. Und dann bist du hinterher der Gelackmeierte, wenn dann hinterher in der Prüfung weniger dazu gefragt wird, weil du den Fokus drauf gelegt hast. Deswegen, ich sehe das Ganze auch zweischneidig, weil man hat das in der Prüfung drin, aber irgendwo auf dem Lehrplan steht da wenig. Und da sind wir sehr, sehr weit hinterher, ja. Problem hierbei auch ganz klar, die Facharbeiter, Gesellen, sollen beim Kunden ja so eine E-Ladesäule inklusive PV-Anlage anschließen, messen und in Betrieb nehmen und natürlich deren Sicherheit in Betrieb auch gewährleisten können. Das heißt also, du unterschreibst da, hier die nächsten 2 Jahre läuft das Ding locker mal top, die nächsten 10 Jahre, du hast ja auch Garantie auf eine PV-Anlage, auf einen Wechselrichter und. Und genauso ist es ja auch bei den Ladesäulen. So, und ich habe ja auch eine Podcast-Folge gemacht zur Schleifenbilanzmessung, zur Netzinnenwiderstandsmessung. Und die Netzinnenwiderstandsmessung zum Beispiel, die ist hier wieder wichtig bei so einer Ladesäule. Und da ist aber laut VDE, oh ja, es ist eine Vorgabe. Man empfiehlt es, das zu machen, aber man muss es nicht. Die Schleifenbilanzmessung muss man machen. Ja, weil man da von der letzten Steckdose ausgeht und so weiter zwischen L und PE. Anderes Thema. Aber ihr hört schon mal raus, wo ich hin möchte, ja. Und da merkt ihr schon, was hier seit Jahren auch läuft. Früher hatte ein Elektrobetrieb so ein bisschen Zeit, neue Produkte, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal eine neue Miele-Waschmaschine, vorab zu testen, und zwar auf Herz und Nieren. Die haben sich das Teil bestellt, nach Hause, im Betrieb, in die Halle gestellt und haben es mal laufen lassen, Dauertests machen lassen. Ja, was weiß ich, haben mal auf Kinderkrankheiten und so weiter, haben das mal untersucht, konnten das mal aufschrauben. Ah, hey, guck mal, da passiert das. Ah ja, ich kenne das und das. Vielleicht hat man sich auch mit anderen Betrieben dann nochmal, man hat ja da irgendwo auch sein Netzwerk, hat sich dann mal so ein bisschen abgesprochen und man hat dann rausgefunden, hey, guck mal, wenn ich jetzt zum Kunden hinfahre, dann weiß ich direkt, was Sache ist. Der ruft mich an, ah, die klackert, ah, die macht dies, die macht das, kein Problem, ich habe das Teil da, ich komme vorbei, tausche dir das aus oder ich weiß, was damit ist. Hier, da muss ich, glaube ich, mal mit dem Miele mal anrufen, die müssen mir das Teil mal zuschicken. So, heute ist es leider so, ja, dass man diese Kinderkrankheiten oder diese Fallstricke, die kriegt man erst beim Kunden mit. Das heißt, ihr fahrt dahin zum Kunden und dann werdet ihr von einem Problem gestellt und dann steht ihr erstmal da. So, der Kunde bezahlt euch teuer, ja, weil ist ja alles Arbeitszeit. So, ihr bezahlt teuer, ihr seid da mit der Zeit, seid ihr die ganze Zeit da am Fehler suchen. Ich meine, das ist für den einen oder anderen mega interessant, aber irgendwann wird es auch lästig. Und man möchte auch nicht wie ein Depp vorm Kunden stehen, sondern man möchte ja der Experte sein. Oh, jetzt kommt der Elektromeister, der kann jetzt mein Problem lösen. Und das ist alles weggefallen, ja, es ist alles irgendwo ein bisschen schnelllebiger, ja. Heute entscheidet nämlich eine linksgrün versiffte Regierung per ideologischem Heizungsgesetz, dass von heute auf morgen jeder was Neues bei sich verbauen muss oder ein gegen das Volk gerichtetes Europaparlament, ja, schreibt uns aus Brüssel vor, ob wir es wollen oder nicht, dass E-Autos die Zukunft sind. Witzigerweise sehen sich jetzt schon die ersten Gemeinden gezwungen, Baustopps für Wallboxen zu verhängen, weil das örtliche Netz nicht dafür ausgelegt ist. Das heißt also, stellt euch vor, ihr habt das Ganze schon bestellt, PV-Anlage, okay, ich mache mir jetzt ein E-Auto, ich habe damals noch Förderung kassiert und jetzt will ich meine Wallbox, ich möchte nachher abends nach Hause kommen, mein Auto laden. So, das sieht aber jetzt der Versorgungsnetzbetreiber, ah, guck mal, in dem Kaff, da sind jetzt schon 5 Wallboxen, wenn die jetzt alle gleichzeitig abends laden, was meinst du, was da los ist? Plus die Belastung auf dem Netz, die ja ohnehin schon stattfindet, vom Haushalt, ja, mit Waschmaschine, mit Herd, mit Licht, mit Computern, mit was weiß ich, was alles an Netzbetrieben, beziehungsweise an Netzgeräten betrieben wird, ja, Durchlauferhitzer und, ja, Trockner, das müsst ihr alles mit oben drauf rechnen. Und da ist die Katze, die sich da selbst in den Schwanz beißt, und das ist alles, aber auch alles nicht zu Ende gedacht, ja, so schön das Ganze mit der Technik klingt und so, ja, aber, oder, ja, macht euch eine PV-Anlage aufs Dach, die habt ihr so und so schnell wieder raus, ja, ja, mag ja sein, aber wie viele haben eine PV-Anlage auf dem Dach und die können sie nicht in Betrieb nehmen, weil das Netz einfach nicht dafür ausgelegt ist, ja, und deswegen gehen gerade die Preise sowas von in die Knie bei den Dingern, weil keiner will sie mehr haben. Woher? Wohin damit? Ja, ich meine, dann habe ich es auf dem Dach, darf es aber nicht in Betrieb nehmen. Mein Zähler zählt rückwärts. Oder. Ja, und da, das ist, wie gesagt, ist ein anderes Thema. Mir geht es ja um das angesprochene Thema, die Technikzentrale. Um was da drin so alles Schönes verbaut ist. Also ganz gleich, ob es jetzt Zählerschrank oder Verteilerschrank nennt, es ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil eines jeden Hauses. Und hier laufen ja alle Energie- und Datenleitungen zusammen. Ja, hierin wird gezählt, geschützt, vernetzt und am Ende auch abgerechnet, was ihr so zu zahlen habt natürlich. Ne? Und jetzt hört ihr es ja schon raus, so Energie- und Datenleitung. Und deswegen heißt es eben nicht mehr nur noch Zählerschrank, sondern Technikzentrale. Ja, weil eben auch diese Netzwerktechnik da drin ist. Und die klassische Unterverteilung, der klassische Zählerschrank, es war wirklich, konntest schön reingucken, hast eine schöne Übersicht. Mittlerweile muss ja auch geschirmt werden, ja, wenn wir da drinnen unser Smart Meter haben, wenn wir da drinnen noch einen Router haben, ja, vielleicht auch noch irgendwo eine Connect von irgendeiner Heizung, ja, dass wir da netzwerkmäßig mit einer App drauf zugreifen können, weil mittlerweile ist ja alles vernetzt. Wir sind nicht nur, wir sind gläsern, unsere Geräte sind gläsern für unsere Handys, für unsere Smartphones. Und da ist nämlich jetzt der Punkt. Möchte ich jetzt einfach mal so nach und nach mal abarbeiten, kurz auf die Teilbereiche von dieser Technikzentrale, damit ihr es mal hört, warum die so heißt, was da eigentlich alles so drin ist. Und zwar haben wir zum einen das Zählerfeld, ganz klar, und das beinhaltet ja den Platz zur Aufnahme der Messeinrichtung, ja, inklusive des Raums für Zusatzanwendung. Nennt sich kurz RFZ, Raum für Zusatzanwendung. Ist auch so eine Abkürzung. Ich habe ja in meiner Podcast-Folge, glaube ich, 144 Mal über die Abkürzung, die ABCs der Elektroniker gesprochen, die ihr so kennen solltet, der Fachmann von heute kennen sollte. Gerne mal reinhören, habe ich auch ein Kurzvideo mal zugemacht, wo ich das Ganze dann verlinke. Wie gesagt, Podcast-Folge ABCs der Elektrotechnik sind so ein paar Abkürzungen, die sollte man schon wissen. Ja? Also Raum für Zusatzanwendung, RFZ. Und in diesem Raum für Zusatzanwendung findet sich Platz für Betriebsmittel des Netz- oder Messstellenbetreibers, um intelligente Messsysteme nach MSBG, heißt Messstellenbetreibergesetz, unterzubringen. Und dazu zählen, wie die angesprochenen Smart Meter Gateways, Steuerboxen sowie Steuereinheiten zur Fernabschaltung. Hört's raus, Big Brother is watching you. Ja, es wird ja immer wieder gesagt, oh, Smart Meter, es wird geguckt, ja, dass wir den Strommix vernünftig hinbekommen und, ah ja, mittags natürlich auf Wind- und Solarstrom und danach geht's wieder abends dann eben auf unser nachhaltiges grünes Kohlekraftwerk, ja, was hier hochgefahren wurde, en masse. Das ist alles eher Überwachung, aber das ist meine Meinung, müsst ihr euch nicht unbedingt anschließen, ja. Als nächstes haben wir dann den anlagenseitigen Anschlussraum, das ist der sogenannte AAR, und darin finden wir Betriebsmittel wie zum Beispiel die Hauptleitungsabzweigklemmen, Hauptschalter, Geräte des Netzbetreibers, wie zum Beispiel Koppelrelais. Dazu habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, was so geile Koppelrelais machen. Da habe ich mal von der Firma Zander aus Aachen mal was zugeschickt bekommen, auch Videos dazu gemacht. Feines Teil. Dann die Hausanschluss-Schnittstelle, also HAN, die Home Area Network-Schnittstelle, zur Anbindung an das Hausnetz. Dann die FILS-Schutzeinrichtung für Kellerbeleuchtung, Waschmaschinen oder Wäschetrockner. Also da haben wir schon mal den ersten Stromkreis, ja. Und dann ist in der Technikzentrale außerdem enthalten der netzseitige Anschlussraum, NAR. Und der bietet Raum für den heute thematisierten SLS- oder SH-Schalter. Und zu guter Letzt, und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, haben wir noch da drinne den sogenannten Abschlusspunkt-Zählerplatz, kurz APZ. Das ist die Schnittstelle zwischen Hausübergabepunkt für Kommunikationstechnik und Zählerplatz. Und jetzt habt ihr es schon mal so rausgehört. Ja, da ist eine Menge Netzwerktechnik zwischen der Sicherungstechnik drin, weshalb so ein Zählerschrank mittlerweile eben als Technikzentrale bezeichnet wird. Und ich möchte jetzt im Speziellen auf diesen netzseitigen Anschlussraum, also diesen NAR, eingehen. Da ist nämlich ein Bauteil, was echt was drauf hat. Und damit meine ich, dass dieses Betriebsmittel eine dicke Last schalten kann. Und zwar der selektive Hauptleitungsschutzschalter, kurz SLS. Aber bevor ich jetzt auf das Bauteil und seine Funktion im Ganzen eingehe, ja, der wird nämlich auf so einen Kupferschienen gesetzt und das ist wirklich eine feine Sache. Bei Hager hat man das Ganze mit Quick Connect. Jeder, der mit Quick Connect schon gearbeitet hat, der liebt das Ganze, weil ihr braucht keine Ader-Endhülsen, ihr seid da schneller mit der Verdrahtung. Natürlich hat das auch seinen Preis, ja, aber da muss man wieder gegenrechnen. A, die Sicherheit, B, deutsche Qualität, C, Arbeitstempo und so weiter. Ja, ich würde da mal sagen, also das... Ja, klar, es gibt auch günstigere Marken, man muss nicht unbedingt von Hager kaufen, da bin ich völlig offen, also ich bin auch gar nicht von Hager gesponsert, nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt das irgendwie, ich feiere einfach nur das System per se, Quick Connect, haben natürlich auch andere, ne? So, und bevor ich jetzt aber, wie gesagt, auf das Bauteil und seine Funktion im Ganzen eingehe, möchte ich euch nämlich wieder was beibringen, erklären, ja, wie ihr so wollt, weshalb wir den Begriff selektiver Hauptleitungsschutzschalter auseinandernehmen, damit ihr wirklich versteht, was der so kann, beziehungsweise wofür der überhaupt so ist. Ja, und dabei gehen wir mal von hinten nach vorne, ja, also mal ein, weil ich will jetzt nicht unbedingt auf den Begriff selektiv eingehen, sondern eher so, okay, wir greifen mal vor, und zwar diesen Hauptleitungsschutzschalter. Und diese Hauptleitung, das ist die Zuleitung zum Zählerschrank, / zu unserer Technikzentrale. Und wer sich um die Elektroinstallation in einem Haus kümmert, der steht vor der Frage meistens, welche Leitung vom Hausanschlusskasten zum Zählerschrank soll da eigentlich verwendet werden. Hm? Und der Typ des Kabels kann eine NYM-Kabel sein, also so eine Mantelleitung, oder eine NYY-Erdkabel. Und dabei werden mindestens, jetzt passt mal auf, 16 Quadrat Querschnitt pro Ader, also so wie 5 Adern, 3 Phasen braun, schwarz-grau, Neutralleiter blau, hellblau und der Schutzleiter grün-gelb benötigt. 16 Quadrat. Das, was ihr bei euch in der Wand habt, das ist meistens entweder 2,5, meistens 1,5 Quadrat. Und zu beachten ist bei der Wahl des passenden Querschnitts zum einen, wie viel Strom in der Anlage fließen wird. Das heißt also, so ein Elektroniker, der schätzt schon vorher ab, okay, wir haben ein Familienhaus, zwei Familienhaus, ja, und dann guckt er, okay, wie viel überhaupt da an Strom zum Fließen kommt. Dann zu beachten ist natürlich auch, gibt es eine größere Anzahl an Wohneinheiten, die verbunden werden, oder ist ein Durchlauferhitzer sowie andere große Stromabnehmer verbunden? So muss nämlich ein dickerer Querschnitt gewählt werden, bevor uns die Leitung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abraucht. Zum anderen beeinflusst die Wahl des Kabels ja auch die Länge der Leitung vom Hausanschlusskasten zur Technikzentrale, / zum Zählerschrank. Denn auf dieser Strecke darf der Spannungsfall maximal 0,5% betragen. 0,5%, das ist nicht viel, ja, weswegen wir ja auch diese Messung machen mit dem Netzinnenwiderstand, mit der Schleifenimpedanz. Spätestens ab dem Zeitpunkt wissen wir es schwarz auf weiß, digital auf digital, wenn man so möchte, bei den Messgeräten, ja, ob hier unsere Sicherung im Fall der Fälle auch safe auslöst. Ja, bei einer längeren Strecke muss also auch ein höherer Kabelquerschnitt gewählt werden. Da entscheidet sich es auch wieder zwischen Daumen und Zeigefinger, dann wird es ja natürlich wieder teurer. So viel jetzt erstmal zur Hauptzuleitung. Könnt euch merken, meistens oder mindestens 16 Quadrat im Querschnitt. Dann kommt natürlich der Leitungsschutzschalter. So, dieser Leitungsschutzschalter, wie ich schon sagt, schützt unsere Leitung. Ja? Nicht uns Menschen, nicht das Tier, nicht die Tiere, nicht die Haustiere, das macht die RCD, / der FI. Nein, der Leitungsschutzschalter, kurz LS-Schalter, schützt unsere Leitung und zwar gegen Überlast und Kurzschluss. Oder vor Überlast und Kurzschluss. Ja, Überlast erkläre ich gerne anhand vom klassischen Amerikaner. Ja, wer den Film Schöne Bescherung von Clark Griswold, ja, oder mit Clark Griswold, ja, mit Chevy Chase, kennt, ja, ist einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme, kann ich jedem empfehlen, der weiß, wie er seine Weihnachtsbeleuchtung angeschlossen hat, der gute Clark, ja. Und zwar jede Lichtergirlande, jede einzelne Kette hat er an einer einzigen Steckdosenleiste, welche am Ende an einer Sicherung hängt, angeschlossen. Das heißt also wirklich so Multistecker, alles zusammen, eine Steckerleiste. So. Und wir wissen bei so einer Steckerleiste, wir haben eine Parallelschaltung, überall 230 Volt. Und je mehr parallel ich schalte, umso niedriger wird ja dann der Gesamtwiderstand, da, der Strom wird höher. Die Leitung wird durch den Stromfluss warm und wärmer und bevor uns die Leitung abraucht, löst das Bimetall im Leitungsschutzschalter aus und sobald das Ganze sich dann abgekühlt hat, kann man den LS-Schalter wieder einschalten, ja, über diese Schaltwippen. Feine Sache. Ja, bei Schmelzsicherung, da müsste man die Kapseln austauschen. Und ein Kurzschluss hingegen, das ist eine sogenannte widerstandslose Verbindung zweier betriebsmäßig unter Spannung stehender Leiter oder Bauteile, Betriebsmittel, Beispiel L1 und L2 oder L1 und N. Wenn ich die beiden nämlich jetzt zusammenhalte, ja, wirklich Kupfer an Kupfer, dann macht es Pitsch und durch den sehr hohen Strom in sehr kurzer Zeit erwärmt sich auch wieder unsere Leitung unzulässig hoch, sodass der LS-Schalter auch hier wieder eingreifen muss und den Kurzschluss mittels Schlaganker und elektromagnetischem Schnellauslöser plus Funkenlöschkammer so schnell wie möglich unterbrechen soll. Wirklich unverzögert. Das heißt, das kriegen wir gar nicht mit, so schnell passiert ist, dass es abschaltet. Ja? Wir kriegen den Funken nur nicht mal zu Gesicht. Ja? So viel jetzt erstmal zum Leitungsschutz. Überlast, Kurzschluss. So, was bedeutet jetzt aber nochmal selektiv? Selektivität besagt, warte mal. So, jetzt habe ich es gefunden. Und zwar, Selektivität besagt, dass nur das der Fehlerquelle unmittelbar vorgeschaltete Überstromschutzorgan auslösen darf. Die übrigen Stromkreise dürfen bei einem Fehler, Überlast und oder Kurzschluss, nicht abgeschaltet werden. Ich erkläre das meinen Schülern gerne so, dass wenn ihr in eurem Zimmer seid, Tür natürlich abgeschlossen, Elektroheizung aufgedreht, Licht gedimmt, Computer mit fetter Grafikkarte läuft auf Hochtouren und dann schaut ihr euch natürlich den bestesten Film in HD-Qualität auf eurem Rechner an und plötzlich macht's Bumm und ihr sitzt im Dunkeln. Dann wär's doch echt saublöd, wenn ihr das Licht beim Papa im Büro oder den Herd von der Mama, die gerade am Kochen ist oder im Keller die Waschmaschine, da ist sie gerade am Wäsche machen, was so eine Frau halt so zu tun hat, mit ausgehen würde, sondern eben nur bei euch im Zimmer beziehungsweise in eurem Stockwerk beziehungsweise die Sicherung, über die unter anderem euer Zimmer abgesichert ist. Dann könntet ihr ja voller Scham, leisen Schrittes zum Sicherungskasten schleichen, um die Sicherung wieder einzuschalten und euren Fauxpas manchmal zu überdecken. So, und ne, nochmal neu. Also, ne, dass ihr schaut euch irgendwas Schmutziges an, nur bei euch löst die Sicherung aus, ja, damit das kein anderer mitbekommt. Ja, und damit auch alles andere in Betrieb bleibt. Das ist ja wichtig. Ja, gerade in der größeren Produktionshalle müsst ihr euch vorstellen, einer baut Mist und die ganze Halle wäre dunkel, wäre blöd. Ja? Und in der Praxis ist Selektivität bei zwei hintereinander geschalteten Sicherungen gewährleistet, wenn sich die Bemessungsstromstärke um den Faktor 1,6 unterscheidet. Machen wir mal direkt das am Beispiel fest. Ja? Den SLS, den ich unter anderem in meinem Kurzvideo präsentiert habe, hat einen Nennstrom von 35 Ampere. Wenn ich jetzt schaue, wie groß die nächste Sicherung ist vom Nennstrom her, beziehungsweise die nächst kleinere, dann habe ich da zur Auswahl 25 Ampere, dann folgt 20 Ampere und darauf dann 16 Ampere. So, jetzt muss ich ja mit diesem Faktor 1,6 rechnen. 35 geteilt durch 1,6. Das macht 21,875. Das heißt jetzt für mich, 25 Ampere wäre zu groß. Ja, da wäre der Abstand wäre zu gering. Warum, sage ich euch gleich, was das zu tun hat. Und somit wäre die Selektivität nicht gegeben. Die Sicherungsgröße, die dem am nächsten kommt, diesen 21,875, wären die 20 Ampere. 16 Ampere wäre zu weit weg. Und somit müsste ich den nächsten Stromkreis mit 20 Ampere absichern. Und zwischen zwei LS-Schaltern ist die Selektivität nämlich nicht nur eine einfache, nicht durch eine einfache Bedingung zu erfüllen. Der Grund liegt nämlich in der elektromagnetischen Auslösung, sprich die, die für den Kurzschlussfall zuständig ist, die nahezu unverzögert auslöst. Daher wird in Herstellertabellen angegeben, bis zu welchem Kurzschlussstrom zwei aufeinanderfolgende LS-Schalter selektiv arbeiten. Ja, wie gesagt, Herstellertabellen, müsst ihr mal wieder schauen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Selektivität ist dann erfüllt, weil im Fehlerfall nur das der Fehlerquelle unmittelbar vorgeschaltete Überstromschutzorgan auslöst. So, jetzt haben wir also geklärt. Hauptleitung 16 Quadrat, also die Hauptzuleitung, selektiv haben wir geklärt und LS-Schalter haben wir geklärt. Okay, und dieser SLS-Schalter, der sich im netzseitigen Anschlussraum, kurz NAR, befindet, der hat zum einen ja diese Charakteristik E. Und mit E-Charakteristik, ja, was ist denn damit gemeint? Weil auf so einem SLS, da steht ja so einiges drauf, der muss einiges können. Dieses E bedeutet, dass er beim 1,05 bis 1,2-fachen vom Nennstrom auslöst. Wenn ich jetzt einen E35 habe, bedeutet das, dass er bei 35,75 Ampere anfängt zu zucken. Das heißt also, da fängt sein Zuständigkeitsbereich an, wenn man so möchte. Und bei 42 Ampere, also bei 1,2 mal 35, löst er ganz sicher unverzögert aus. Das ist top, ist es. Das ist gut. Ja? Sein Bemessungsschaltvermögen, ja, weil es kann ja immer mal sein, ja, so ein Kurzschluss, der muss ja auch erstmal abgeschaltet werden. Das liegt bei 25 Kiloampere, 25.000 Ampere. Also es ist schon eine Menge. Außerdem muss so ein SLS laienbedienbar sein, sperrbar und plombierbar sein. Das heißt also, ich habe da so ein kleines Feld vor, so eine Plastikklappe, die kann ich einmal zuschrauben, dass ich da eben nicht immer wieder ein- und ausschalte im Betrieb. Auf der anderen Seite, na ganz klar, habe ich dann noch mit dieser Klappe die Möglichkeit, ein Schloss davor zu hängen. So, und jetzt ist gerne mal wird gefragt, auch in Klausuren oder Prüfungen, ah ja, darf der auch von jedem oder muss der irgendwie speziell abgesichert sein, dass nur Elektrofachkräfte den schalten dürfen? Weil man denkt es ja bei diesen hohen Strömen. Nein, jeder, und damit meine ich auch jeder Alpha-Kevin, soll den einschalten können. Und die Größe von so einem SLS-Schalter hängt grundlegend wieder von der benötigten Strommenge ihrer geplanten Elektroanlage ab. Ja? Das heißt also, die meisten Energieversorger schreiben so 35 Ampere, 40, 50, vielleicht auch mal 63 Ampere vor und in den seltensten Fällen bis maximal 100 Ampere. Und da ist nämlich wieder diese Tabelle. Die habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. Da sieht man zum Beispiel ja bei 1 bis 5 Wohnungen, sagt man so 63 Ampere, 6 bis 10 Wohnungen 80 Ampere, 11 bis 19 Wohnungen 100 Ampere. Ja, gibt es so eine Tabelle, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wen das interessiert. Ja. Und wichtig zu erwähnen ist auch noch ein Fakt, dass der SLS ein strombegrenzendes mechanisches Schaltgerät ohne aktive elektronische Bauelemente ist. So, was heißt das denn jetzt nun? Naja, das ist tatsächlich ganz simpel. Ihr kennt aktive elektronische Bauelemente, das sind zum Beispiel Transistoren, Dioden, Verstärker, welche unter anderem eine Hilfsspannung benötigen, um zu funktionieren. Elektronische Schalter, ja, ICs und so weiter, ja, die funktionieren elektronisch, wenn man so möchte. Passive Bauelemente hingegen, ja, sind elektronische Bauteile, die elektrische Energie in einem Schaltkreis speichern, zum Beispiel einen Kondensator, oder übertragen können, jedoch nicht in der Lage sind, Energie zu verstärken oder zu steuern. Ja, also Widerstände, Kondensatoren, Spulen, also Induktivitäten oder auch Transformatoren. Ja, Potties zählen natürlich auch dazu, sind ja Stellwiderstände. Und diese Art von Schaltungen, diese passiven Bauelemente, was eben auch im SLS-Schalter verbaut ist, haben zwar oft, ich sag mal, begrenztere Funktionalität im Vergleich zu Schaltungen mit aktiven Bauelementen. Also wenn ich jetzt ein IC nehme, tolle Sache, ja, genauso wie ein Transistor. Aber diese passiven Bauelemente, und da muss man wieder im analog-digital, darf man nicht denken. Man muss aber mal so denken, ich sag mal, mechanisch und elektronisch, wenn man so möchte, ja. Denn sind diese passiven Bauelemente sind in der Regel einfacher aufgebaut und weniger anfällig für Störungen, EMV zum Beispiel. Ja? Also das heißt, wenn ich das Ganze im Schaltschrank habe, dass das mir nicht von außen gestört werden kann, so ein SLS-Schalter. Dass im Fehlerfall, ja, das ist ja verdammt wichtig, ja, dass im Fehlerfall wirklich auch alles funktioniert und eben nicht irgendwie von außen was gestört wird, beziehungsweise wenn ich jetzt einen Fehler habe, dass ich dann hinterher ein Problem habe. Das ist so aktive und passive Bauelemente. Und ich habe jetzt wieder einiges in diese Podcast-Folge reingepackt, vom der Technikzentrale über den SLS-Schalter das Ganze mal seziert, auch mal so ein bisschen Problemstellung aufgezeigt mit Ladesäulen, PV-Anlagen, Inbetriebnahme und so weiter, sodass ich jetzt sage, das ist jetzt mein Schlusswort, habe ich wieder einiges an Informationen reingepackt. Macht gar nichts, wenn ihr es nicht beim ersten Mal kapiert habt. Schaut euch das Video nochmal an mit den Grafiken. Schaut euch aber auch nochmal oder hört euch nochmal die Podcast-Folge an. Spult nochmal zurück zu manchen Punkten, wo ich was erkläre. Weil es ist jetzt nicht wenig gewesen. Ich habe es versucht, aber so einfach wie möglich zu erklären. Auch mit meinen Beispielen. Ja, eine Überlast. Ne, Amerikaner, ganz viele Steckdosen aneinander oder 5 Steckdosenleiste. Und die Steckdosenleiste voll mit, sagen wir mal, 5 Kühlschränken, ja, wenn man so möchte. Kurzschluss, klar. Kupfer an Kupfer, L an N und so weiter, ne? Ohne Widerstand dazwischen, sehr hoher Strom, die Selektivität, ja, mit dem Kinderzimmer, ihr guckt euch da was ganz Privates an, ja, und habt da alles auf Hochleistung laufen und dann löst die Sicherung aus, dann wollt ihr natürlich nicht erwischt werden. Meistens kriegen das die Schüler das durch so ein Beispiel dann mal rein. Wenn ihr noch Fragen habt zum SLS-Schalter, zur Technikzentrale, dann schickt es mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da füllt ihr das Kontaktformular aus. Ich antworte euch innerhalb der nächsten 7 Tage. Und ja, vielleicht ist dann euer Thema Teil meines nächsten Videos oder Podcast-Folge und oder Vodcast. Ja, heißt es, glaube ich, so. Podcast, Video, Podcast. Gebt dem Video auch nochmal einen Daumen nach oben, wenn euch sagt, hey, hat mir gefallen, hat mir geholfen. Kommentiert mir das Ganze nochmal. Ja, vielleicht habt ihr auch schon andere Erfahrungen mit SLS-Schaltern oder Technikzentralen gemacht. Ihr habt vielleicht schon sau interessante Sachen verbaut. Ich packe das immer wieder ganz gerne auch in die Podcast-Folgen mit rein, wenn ich sage, hey, ich habe hier Zuhörer, wir haben ja hier eine tolle, eine starke Community, eine Fach-Community. Das finde ich hier das Geile, ja. Wir sind nicht irgendwie so Fitness, wo jeder meint, ich brauche 3 Gramm Eiweiß, ich brauche 10 Gramm, ich gehe auf die Bühne, wie viel muss ich pumpen, wie viel muss... Nein, wir sind hier eine Fach-Community, ja. Wir haben ja irgendwo alle ein bisschen Ahnung, ja. Und das ist das Schöne, es ist zielgruppengerichtet und das weiß ich einfach so zu schätzen, ja. Wenn ich dann Nachrichten von euch bekomme, Fachfragen, auf die ich immer wieder versuche einzugehen, und gebt den Podcast auch gerne nochmal 5 Sterne auf Spotify und iTunes, hilft mit dem Suchalgorithmus, sodass mich noch mehr Leute finden, genauso, dass die Azubis, ja, ihr seid ja, für die ich das mache, ja, Meister, Techniker, Schüler, dass ich euch ein bisschen helfe, auf die Sprünge helfe, dass ihr das Ganze auch packt, weil wir brauchen euch, wir brauchen Fachkräfte, aber ich möchte euch auch den Spaß an diesem Beruf irgendwo vermitteln, ja, dass dieses Wissen, was ihr habt, ihr seid die Fachkräfte, ihr seid diejenigen, die nicht ersetzt werden können, ja, wie so jemand, der Perso ausstellt bei der Stadt oder irgend so eine Trockenpflaume, die keine Ahnung was, eine Akte am ganzen Tag irgendwie bearbeitet, ja, sondern ihr seid die Fachkräfte, die am nächsten Tag nämlich was in Betrieb nehmen und den Leuten Freude ins Haus bringen, ja. Dementsprechend soll es weiterhin heißen, nicht wie die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, the teacher.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.